Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
world. Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesiens Präsident weihte die Mautstraße Pamulang Cinere Raya Bogor ein. Die indonesische Agentur für Katastrophenschutz, BNPB, modifiziert das Wetter, um hydrometeorologische Katastrophen vorherzusagen. Indonesiens Wetterdienst BMKG warnt vor hohen Wellen in 26 indonesischen Hoheitsgewässern. 95 indonesische Staatsbürger in Japan haben durch das Erdbeben in Japan ihr Zuhause verloren. Gaza ist nicht mehr bewohnbar. UN fordert ein Ende des Krieges. Die Bezirksregierung von Biak Numfor, Papua, hat ein Unterwassermuseum eingerichtet. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo hat am Montag, dem 8. Januar, die Mautstraße Pamulang Cinere, Raya Bogor, an der Mautstelle Limo Utama in Depok West Java eingeweiht. In seiner Rede sagte der Präsident, dass die Mautstraße Pamulang Cinere, Raya Bogor eine Gesamtlänge von 14,8 Kilometern und eine Gesaminvestition von 4 Billionen Rupiah habe. Der Präsident sagte, dass der Betrieb der Mautstraße Pamulang Cinere Raya Bogor den Menschen, insbesondere in Cibubur, Bogor und Tangerang, viele Möglichkeiten bieten werde, Orte wie den Flughafen Soekarno-Hatta und andere zu erreichen, ohne die Stadt betreten zu müssen. Dies wird die Mobilität von Menschen und Logistikgütern erleichtern und soll zu einer Verringerung der Staus führen. Die Menschen haben auch eine alternative Wahl, indem sie glattere Straßen nutzen. Die indonesische Agentur für den Katastrophenschutz, BNPB, führt die Wettermodifikationstechnologie, TMC-Operationen durch, um potenzielle nasse hydrometeorologische Katastrophen Anfang 2024 abzumildern und vorherzusehen. Antara zitierte aus der BNPB-Erklärung vom Sonntag, dem 7. Januar, dass die Wettermodifikationstechnologie oder TMC gemeinsam von Ministerien oder Institutionen wie der Agentur für Meteorologie, Klimatologie und Geophysik BMKG, der Nationalen Forschungs- und Innovationsagentur BRIN, dem Verkehrsministerium und dem Indonesian Militär TNI, der Indonesian Polizei Polri und anderen Sektoren gemäß den Ergebnissen des Beschlusses der Koordinierungssitzung vom 21. Dezember 2023 durchgeführt wurde. In diesem Koordinierungstreffen stellte der indonesische Wetterdienst BMKG die Wettervorhersageinformationen für Anfang 2024 bereit, die das Potenzial haben, dass es auf der Insel Java und anderen Regionen Indonesiens zu mäßigen bis sehr starken Niederschlägen kommen wird. Der indonesische Wetterdienst BMKG forderte die Öffentlichkeit auf, sich der Möglichkeit hoher Meereswellen in 26 indonesischen Gewässern bewusst zu sein, die am 8. und 9. Januar 2024 auftreten werden. Der Leiter des Zentrums für maritime Meteorologie am BMKG, Eko Prasetyo, erinnerte in einer von Antara am Montag, dem 8. Januar, zitierten schriftlichen Stellungnahme daran, dass die Menschen, die an der Küste in der Nähe von Gebieten leben und Aktivitäten ausüben, in denen hohe Wellen auftreten können, stets wachsam sein sollten. Angesichts der Möglichkeit hoher Wellen appellierte Eko Prasetyo an die Öffentlichkeit, insbesondere an die Fischer, auf das hohe Risiko für die Sicherheit von Schiffen wie Fischerbooten, Lastkähnen, Fähren und großen Schiffen wie Frachtschiffen und Kreuzfahrtschiffen zu achten. Insgesamt 95 indonesische Bürger verloren ihre Häuser infolge des Erdbebens der Stärke 7,6, das die Präfektur Ishikawa am Montag, den 1. Januar 2024, erschütterte. Zitiert von Antara am Sonntag, den 7. Januar 2024, basierend auf den Daten der Botschaft der Republik Indonesien in Tokio, die am Sonntag in Tokio eingingen, aus den Ergebnissen der Suche des indonesischen Botschaftsteams in Tokio mit Unterstützung von Gemeindemitgliedern hatten 95 indonesische Bürger, die ihr Zuhause verloren hatten, waren nämlich 38 Personen in Ogi, 25 Personen in Suzu, 27 Personen in Saikai und 5 Indonesier in Wajima. Die indonesische Botschaft in Tokio berichtete außerdem, dass insgesamt 183 indonesische Bürger an 9 Orten in der Präfektur Ishikawa betroffen seien. Der indonesische Botschafter in Japan, Heri Ahmadi, sagte, die indonesische Botschaft sei bereit, logistische Hilfe in Form von Mineralwasser an betroffene indonesische Bürger, Nahrungsmittel, Taschentücher und andere Grundbedürfnisse zu verteilen. Er fügte hinzu, dass die indonesische Botschaft in Tokio weiterhin Daten über vom Erdbeben betroffene indonesische Bürger registriere, um deren Aufenthaltsort und Lebensbedingungen herauszufinden. Das Generalsekretariat der Vereinten Nationen für humanitäre Angelegenheiten, Martin Griffiths, forderte die internationale Gemeinschaft auf, ihren gesamten Einfluss zu nutzen, um den Krieg in Gaza zu stoppen. Zitiert von Tempo am Sonntag, den 7. Januar 2023, der Kampf in 90 Tagen in Gaza hat das Gebiet in Palästina unbewohnbar gemacht. Nicht nur das sind die Bewohner von Gaza auch jeden Tag Bedrohungen ausgesetzt, weil sie noch am Leben sind. Die Vereinten Nationen gaben offiziell an, dass rund 10.000 Palästinenser getötet oder verletzt wurden, während ihre Häuser von Israel bombardiert wurden und all dies von der Weltgemeinschaft beobachtet wurde. Griffiths sagte, eine Reihe von Infektionskrankheiten breiten sich unter Bewohnern aus, die in Notunterkünften leben, die aufgrund verstopfter Abwasserrohre überfüllt sind. Die Bezirksregierung von Biak Numfor, Papua, hat über das Tourismusbüro im Jahr 2024 ein Unterwassermuseum als regional herausragendes Touristenziel eingerichtet. Der Leiter des Tourismusbüros von Biak Numfor, Oni dann gebun, sagte in Biak am Sonntag, dass der Anfang für eine Genehmigung für das Unterwassermuseum als Biak-Numfor-Touristenziel genehmigt worden sei und warte immer noch auf ein Entscheidungsschreiben des Ministeriums für Bildung, Kultur, Forschung und Technologie. Ihm zufolge, wenn die Genehmigung für ein Unterwassermuseum für ein Touristenziel festgelegt wurde, wird der Bezirk Biak-Numfor das einzige sein, das über ein Unterwassermuseum verfügt. Unterdessen sagte Berto Schreuer, Leiter der Abteilung für Reiseziele im Tourismusbüro, dass das Unterwassermuseumsgebiet von Biak-Tourismus die Gewässer von Padaido, Aimando umfasse, nämlich die Inseln Nusi, Wundi, Mansor Babo und mehrere andere Dörfer. Berto sagte weiter, dass das Unterwassermuseum von Biak verschiedene Gegenstände lagere, die aus dem Zweiten Weltkrieg in der Gegend übrig geblieben seien. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.948,78 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 18.220,05 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.518 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist regnerisch bei einer Temperatur von 25 bis 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 85 bis 95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Diplomatische Ecke mit dem Titel Die indonesische Botschaft in Riad führte eine Diskussion über das Buch mit dem Titel Das Leben und das wissenschaftliche Erbe von Sheikh Nawawi al-Bantani. Indonesiens Botschaft in Riad veranstaltete am vergangenen Mittwoch, dem 3. Januar, im Büro der indonesischen Botschaft in Riad über den Attaché für Bildung und Kultur eine Buchrezensionsdiskussion, in der das Leben und das wissenschaftliche Erbe von Sheikh Nawawi al-Bantani erläutert wurde. Sheikh Nawawi al-Bantani, der von 1812 bis 1897 lebte, war im 19. Jahrhundert ein führender Professor in Hijaz und Nusantara. In seinen Ausführungen erklärte der indonesische Botschafter im Königreich Saudi-Arabien, Abdul Aziz Ahmad, sei die indonesische Botschaft in Riyadh bestrebt, weiterhin an vorderster Front dabei zu sein, Aktivitäten zu inspirieren und zu ermöglichen, die die islamischen und nationalen Erkenntnisse bereichern, insbesondere für die jüngere Generation. Botschafter Abdul Aziz Ahmad würdigte Sheikh Nawawi al-Bantani als stolze Persönlichkeit in Indonesien und der islamischen Welt im Allgemeinen. Er betonte, wie wichtig es sei, das wissenschaftliche Erbe früher Gelehrter als Grundlage für den Erfolg der heutigen Muslime fortzuführen. Zwei Hauptredner und Autoren eines Buches mit dem Titel Sheikh Nawawi al-Bantani, Meister von Hijaz und Nusantara Ulama des 19. Jahrhunderts, nämlich Mufti Ali und Siti Ma'rifah Ma'ruf Amin, lieferten ein tiefgreifendes Verständnis der Lebensreise und großartige Dienste von Sheikh Nawawi al-Bantani. Mufti Ali betonte in seinem Vortrag die entscheidende Rolle dieser Ulama, indem er die Daten und Archive erläuterte. Die über Sheikh Nawawi aus verschiedenen Bibliotheken in Indonesien und den Niederlanden stammen. Mit diesen Daten können die Rolle und der Charakter dieser Ulama wissenschaftlich begründet werden. Unterdessen betonte Siti Ma'rifah Ma'ruf Amin die Rolle von Sheikh Nawawi al-Bantani, insbesondere im indonesischen Kontext, und unterstrich die Bedeutung des Beitrags dieses Geistlichen zur Aufrechterhaltung wissenschaftlicher Traditionen. Bei der gleichen Gelegenheit sagte Badru Soleh, Attaché für Bildung und Kultur der indonesischen Botschaft in Riyadh, werde das Buch ins Arabische übersetzt, damit mehr Leser auf der ganzen Welt die Rolle von Sheikh Nawawi al-Bantani bei der Entwicklung der Islamwissenschaft in der Welt verstehen. Badrus erklärte weiter, dass die Forschung zu indonesischen Ulama-Manuskripten im Hijaz in Zusammenarbeit mit Universitäten und Interessenvertretern in Indonesien und Saudi-Arabien fortgesetzt werde, damit sie sich positiv auf die indonesische Diplomatie in Saudi-Arabien und im Nahen Osten auswirken würde. Mehr als 300 Bücher wurden von indonesischen Ulama um das 19. Jahrhundert im Hijaz geschrieben. An der Diskussion nahmen 60 Personen teil, darunter verschiedene Persönlichkeiten, Studenten und die begeisterte breite Öffentlichkeit in Riyadh, Saudi-Arabien. Liebe Zuhörer, das war Diplomatische Ecke.
Voice of Indonesia.
Hier sind einige historische Ereignisse, die am 8. Januar in einigen Teilen der Welt passierten. Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 8. Januar 1983, der Geburt des nordkoreanischen Führers Kim Jong-un. Am 8. Januar 1983 wurde Kim Jong-un, der oberste Führer der Demokratischen Volksrepublik Korea oder Nordkoreas, geboren. Kim Jong-un ist der Sohn von Kim Jong-il, mit einer seiner Frauen Ko Jung-hee und der Enkel von Kim Il-sung, die beide frühere Führer Nordkoreas waren. Bevor Kim Jong-un oberster Führer Nordkoreas wurde, war er erster Sekretär der Arbeiterpartei Koreas, erster Vorsitzender der Zentralen Militärkommission, Oberbefehlshaber der Koreanischen Volksarmee und Mitglied des Präsidiums des Politbüros der Koreanischen Volksarmee Arbeiterpartei Koreas. Seit Ende 2010 gilt Kim Jong-un als Thronfolger der nordkoreanischen Führung. Am 28. Dezember 2011 wurde Kim Jong-un nach dem Staatsbegräbnis seines Vaters offiziell zum obersten Führer Nordkoreas erklärt. Wir wenden uns dem Ereignis vom 8. Januar 1996 zu. Der Geiselnahme von 26 Mitgliedern des Lorenz 95 Expeditionsteams durch das OPM. Am 8. Januar 1996 kam es zur Geiselnahme in Mapenduma. Die Mapenduma-Geiselnahme war eine Geiselnahme, die sich in Mapenduma Jayawijaya ereignete. Die von Kelly Qualik angeführte Free Papua Organisation OPM nahm 26 Mitglieder des Lorenz 95 Expeditionsteams als Geiseln. Die Mission zur Befreiung der Geiseln endete am 9. Mai 1996 nach der Razzia im OPM-Hauptquartier im Dorf Gedalam, Mimika. Die Mission zur Befreiung der Geiseln wurde von den indonesischen Elitentruppen Kopassus unter der Leitung von Prabowo Subianto durchgeführt, der zu dieser Zeit als Generalkommandant der indonesischen Elitentruppen Kopassus fungierte. Die Geschichte der Inhaftierung und Freilassung des Gefangenen wird in dem Buch Hostage 130 Days Trapped in Mapenduma von Ray Rizal erzählt und von Nina Pane basierend auf der Geschichte von Adinda Arimbi Saraswati fortgesetzt. Adinda ist eine der überlebenden Geiseln. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 8. Januar 2009, als Archäologen die Mumie von Königin Sesetet entdecken. Bei archäologischen Ausgrabungen in zwei antiken Gräbern in Saqqara wurde die Mumie einer altägyptischen Königin freigelegt. Die erhaltenen Überreste wurden unter einer der kürzlich von ägyptischen Archäologen entdeckten Pyramiden entdeckt. Der Leiter des Ägyptischen Archäologischen Rates, Zahi Hawass, erklärte, dass es sich bei der Mumie möglicherweise um die Leiche von Königin Sesetet handelt, die vor etwa 4300 Jahren regierte. Sesetet war die Mutter von König Teti. Er war der Gründer der 6. Dynastie der altägyptischen Königreichs. Historiker geben an, dass Königin Sesetet 11 Jahre lang regierte. Die Antiquitäten in der Grabkammer waren geplündert worden, mit Ausnahme des Sarkophags mit der Mumie. Zahi Hawass sagte, dass sich im Sarkophag ein in Leinen gehüllter Schädel, Beinknochen, Becken und andere Körperteile befänden. Es gibt auch Töpferwaren und goldene Fingerbezüge. Der Name Sesetet ist an den Ecken der Pyramide nicht zu finden. Die Merkmale deuten jedoch auf Sesetets Körper hin. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Friday night, staying up late, laying down side to side. Feels like nothing to be afraid of anything, just enjoy the ride. Make
Voice of Indonesia.
Dibuat unsur Indonesian bahannya terhadap das tema dari kecilai ambikungs index is imyar cerita sandra mencanti gistigan frawan zin sterker gordon. Das ministerium for frawan for the room unskinda zud ekita das frawan imyar cerita sandra mencanti tunement kistek werden vidir anstik des kecilai ambikungs indexes tight. Reni N. Ruzalin Stelvertreterin für Geschlechtsgleichstellung im Ministerium für Frauenförderung und Kinderschutz erklärte in einer Erklärung am Samstag in Jakarta, dass Frauen zunehmend selbstbestimmt seien und in der Lage seien, einen erheblichen Betrag zum Familieneinkommen zu leisten, strategische Positionen am Arbeitsplatz einzunehmen und sich an der Entwicklung der Politik mit der zunehmenden Vertretung von Frauen in gesetzgebenden Institutionen zu beteiligen. Dies zeigt den Anstieg des Geschlechtsentwicklungsindexes. Lenny Androsalin fuhr fort, das befähigte Frauen eine starke Grundlage für den Aufbau einer Nation bilden würden. Die Vertretung von Frauen in wichtigen und sektoralen Bereichen trägt auch zu einer zunehmend gerechten Gleichstellung der Geschlechter in Indonesien bei. Sie sagte, dass immer mehr Frauen Führungspersönlichkeiten übernehmen, sowohl in Dörfern als auch Dorfvorsteherinnen oder Regionalvorsteherinnen als auch als Leiterinnen in Ministerien oder Institutionen. Das Ministerium zielt außerdem darauf ab, die Qualität und Rolle von Frauen in der Entwicklung bis 2025 zu verbessern. Dieses Ministerium begrüßt das Jahr 2025 und wird sein Engagement für die Stärkung von Frauen und den Schutz von Kindern weiter verbessern. Bintang Puspa Yoga, Ministerin für Frauenförderung und Kinderschutz, fügte hinzu, dass sie ihre Partei auf die Stärkung von Institutionen und die Verbesserung öffentlicher Dienstleistungen konzentrieren werde, insbesondere im Hinblick auf die fünf vorrangigen Richtungen des Präsidenten, indem sie sektorübergreifende Synergien und Zusammenarbeit ausgehend von der Zentral- und Regionalregierung gemeinsam die Geschäftswelt und die Medien in den Vordergrund stellt. Das war unser Indonesien.
People tend to judge on the things they don't even know about my life. And all the headache keeps coming in, comes and go without no surprise. No wonder you hate with no reason why. Just got up in stories that are passing by. There's no point digging all the lies that are just crunching someone's life. Now I'm a warrior, gotta hold my head up high. I'm a getting stronger, ain't nothing gonna break my stride. I gotta keep on moving, gotta be left to the punch. Hit me with your best shot, keep it coming. Now I'm a warrior, gotta hold my head up high. I'm a getting stronger, ain't nothing gonna break my stride. I gotta keep on moving, gotta be left to the punch. Hit me with your best shot, keep it coming, coming. Keep it coming. Keep it coming, keep it coming. I'm a warrior.
Keep it coming. Now I'm out worried. warrior. Gotta hold my head up high. I'm a getting stronger, and nothing gonna break my stride. I gotta keep on moving. Gotta build up to the punch. Hit me with your best shot. Keep it coming, coming. Keep it coming. Keep it coming. Keep it coming. I'm a warrior. 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 I'm a warrior.
Voice of Indonesia.
Im heutigen Programm Bunda Baris Indonesian will ich Ihnen den Kabah Hugel in Bengkulu vorstellen. Ibu Sura der Hugel Kabah gehört zum Naturtourismuspark, einem Südgebiet der größten Blumen in der Welt, Rafflesia arnoldi, mit einer Fläche von etwa 3.940 Hektar und in einer Höhe von 1937 auf dem Meeresspiegel. Dieses Naturtourismusgebiet liegt im Bezirk Rejang Lebong in der Provinz Bengkulu. Er liegt etwa 90 Kilometer westlich von der Stadt Bengkulu. Die Besucher, die diesen Ort besuchen möchten, können ihn von der Stadt Bengkulu oder der Stadt Palembang aus erreichen, und zwar durch den Bezirk Lahat. Der Zugang zu diesem Naturtourismusgebiet ist ebenfalls recht einfach. Die natürliche Umgebung ist nach wie vor sehr schön und macht diesen Ort zu einer der beliebtesten Touristenattraktionen für die Besucher, insbesondere für die Bewohner von Bengkulu oder für Klettern-Anfänger. Die Besucher werden von einer natürlichen Landschaft in Form vom tropischen Regenwald begrüßt, der noch natürlich ist und einen ruhigen Eindruck bietet. Und die Luft ist recht kühl. Es gibt zwei Zugänge zum Hügelgipfel, nämlich über einen Pfad, der nur zu Fuß begangen werden kann, oder über eine asphaltierte Straße, die sowohl mit zwei als auch mit vierrädigen Fahrzeugen befahren werden kann. Der Pfad ist für die Besucher geeignet, die eine natürliche Atmosphäre mit Wanderaktivitäten erleben möchten. Der asphaltierte Weg ist für die Besucher gezielt, die nicht genug Ausdauer haben, um zu Fuß zu wandern. Die Besucher, wenn die Besucher mit Wandern beginnen, werden sie vom Panorama der grünen Landschaft gewohnt, die von Gemüsefelden von lokalen Einwohnern erzeugt werden. Beim Eintritt in den Wald werden die Besucher die Kulduf und das Zwitschern von Vögeln, die den Besucher heißen willkommen. Je höher man wandert, desto mehr Bäume man sieht. Dies zeigt an, dass man sich dem Zeltplatz nähert. Dieser Zeltplatz wird oft von Besuchern benutzt, um den Sonnenaufgang oder den Sonnenuntergang zu genießen. Von dort aus können die Besucher fortfahren. Sie können den Aufstieg und den Abstiegweg nehmen. Die Besucher, die den Blick auf den Bergkrater von der Hügelspitze aus genießen möchten, können den Aufstiegweg nehmen, während diejenigen, die den Krater aus der Nähe sehen wollen, den Abstiegweg wählen. Die Besucher, die den Krater nachsehen wollen, sollen die Maske tragen, da der Schwefelgeruch rund um den Krater sehr stark ist. Die Bürger in diesem Tourismusgebiet befinden sich mehrere Einrichtungen, die absichtlich vom Verwalter für die Bequemlichkeit von Besuchern gebaut werden. Die Verwalter dieses Hügels, die auch als Fort Darwis oder Tourismusbewusstseinsgruppe bekannt ist, bietet Einrichtungen wie Transport, Unterkunft, Essen, Geschäfte und Bewirtung für Wanderer, die vor Ort zelten wollen, Reiseführer und so weiter. Die Eintrittskarte, die der Verwalter anbietet, ist recht günstig. Die Besucher zahlen nur eine Eintrittsgebühr von rund 5.000 Rupiah pro Person und 6.500 Rupiah für die Dienstleistungen von BUMDes oder Dorfeigenunternehmen. Außerdem kostet die Parkgebühr für Fahrzeuge von 10.000 Rupiah bis 15.000 Rupiah. Die Bürgerin, das war von Baris Indonesien von der Voice of Indonesia. Auf Wiederhören!
Kamu
Voice of Indonesia.
Ibahan and Hararaj, welcome to program Last Ones Indonesia Sprang. Mari berbahasa Indonesia. Das program Last Ones Indonesia Sprang. Mari berbahasa Indonesia is ein program. Das Indonesische Vokabeln for Step und Sie dazu informieren möchte, auf Indonesisch zu sprechen. Dieses Programm ist ein Kooperationsprogramm zwischen der Voice of Indonesia, des Indonesischen Staatsrundfunks RRI und der Behörde für die Entwicklung und Bildung von Sprache des Indonesischen Ministeriums für Bildung, Kultur, Forschung und Technologie. Unser heutiges Überthema ist Di Perusahaan Ekspedisi. Di Perusahaan Ekspedisi. Auf Deutsch, in der Expeditionsfirma. Liebe Hörer, Sie werden ein Gespräch mit dem Titel Per Sepeda Motor. Auf Deutsch, pro Motorrad hören. Dieses Gespräch findet zwischen Chris, einem Vlogger aus Australien, und Mitarbeiter eines Expeditionsagents in der Stadt Semarang. Stadt, der Mitarbeiter antwortete auf die Frage von Chris, indem er ihm die Kosten für den Versand des Motorrads mitteilte. Hören wir uns Ihre Unterhaltung an.
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor.
Liebe Nadine, Sie das Gespräch gut haben, will ich Ihnen ein paar Vokabeln vorstellen, die im Zusammenhang mit dem heutigen Thema Per-Sepeda-Motor auf Deutsch Pro-Motorrad stehen. Ich will diese Vokabeln zweimal langsam vorlesen. Danach können Sie die Wörter wiederführen. Biaya, auf Deutsch die Kosten, Pengiriman, auf Deutsch der Versand oder die Lieferung. Dari Semarang, auf Deutsch aus oder von Semarang. Ke Palangkaraya, auf Deutsch nach Palangkaraya. Rp1.300.000, auf Deutsch 1.300.000 rupiah. Per, auf Deutsch pro oder jedes. Sepeda motor, auf Deutsch das Motorrad. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Auf Deutsch, die Versandkosten aus Semarang nach Palangkaraya betragen 1.300.000 rupiah. Berapa biaya, auf Deutsch, wie hoch sind die Kosten? Mengirim, auf Deutsch, die von versenden. Würde schicken. Liebe Hörer, im Gespräch hörten Sie die Aussage, biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Auf Deutsch, die Versandkosten von Semarang nach Palangkaraya betragen 1.300.000 rupiah pro Motorrad. In dieser Äußerung gibt es einen Ausdruck per sepeda motor, auf Deutsch pro Motorrad. Das Wort per auf Deutsch pro, was, jedes oder eins bedeutet den zur Kennzeichnung der Anzahl von sepeda motor. Sepeda motor, auf Deutsch Motorrad. Der Ausdruck per sepeda motor, auf Deutsch pro Motorrad, bedeutet jedes oder ein Motorrad. Andere Beispiele. Können Sie weitere Beispiele für die Verwendung des Wortes per, auf Deutsch pro oder jedes? Biaya anggota di pusat kebugaran ini per bulan Rp100.000. Biaya anggota di pusat kebugaran ini per bulan Rp100.000. Auf Deutsch, der Mitgliedsbetrag für dieses Fitnesszentrum beträgt pro Monat Rp100.000. Harga tiket bioskop Rp50.000 per orang. Harga tiket bioskop Rp50.000 per orang. Auf Deutsch, der Kinokartenpreis beträgt Rp50.000 pro Person. Die Wörter in Indonesien lauten die Bezeichnung für ein zweirädiges Motorsitzfahrzeug, Sepedamotor, auf Deutsch Motorrad. Allerdings bezeichnet die Mehrheit der Indonesier Motorrad als Motor. In manchen Gegenden gibt es auch Leute, die Motorrad mit Greta nennen. Tatsächlich nennt man es auch mit bestimmten Motorradmarken. Liebe Zuhörer, bevor wir das Programm Lass uns Indonesisch sprechen enden, hören wir uns das Gespräch nochmals an.
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war das Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia mit dem Thema per sepeda motor, auf Deutsch pro Motorrad. Wir hoffen, dass diese Unterricht Sie unterstützt, Bahasa Indonesia weiter zu lernen. Wir treffen uns wieder im kleinen Programm mit anderen Themen. Auf Wiedersehen. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal will ich ein Kronzunglied mit dem Titel Penjaga Hati für Sie spielen. Dieses Lied wird von Anggirian gemeinsam mit New Normal Kronzong gesungen. Dieses Lied wurde im Jahre 2001 veröffentlicht und von einem Solosänger aus Solo, Central Java, popularisiert. Dieses von Piupa komponierte Lied erzählt die Geschichte eines Menschen, der sich nach seinem Idol sehnt und die Frau so sehr lobt, dass er sie postet. Wenn sein Idol kommt, wird sein ganzes Leben aufgeben, um der Hüter des Herzens seines Idols zu sein. Die Buchführerin ist Anggirian mit New Normal Kronzong mit dem Kronzonglied Penjaga Hati. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
Tak pernah aku impikan betapa beratnya meruntuhkan hatimu. Lama sudah ku menunggu seutas harapan tulus cintamu. Tak pernah aku impikan betapa beratnya meruntuhkan hatimu. Lama sudah ku menunggu seutas harapan tulus cintamu. Takkan ku temui wanita sepertimu. Takkan ku dapatkan rasa cinta ini. Rasa cinta ini I'm